Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode sprechen unser Gast Mark Vetter und ich über Kane Parsons' The Backrooms. Hallo Mark.
Hallo.
Schön, dass du wieder bei uns bist.
Ich freue mich auch.
The Backrooms, gedreht von Kane Parsons, basiert auf den auch von ihm selbst inszenierten Backrooms-Shorts auf YouTube, die, glaube ich, 2019 entstanden sind. Typische YouTuber-Karriere. Ich weiß gar nicht, ob Neil Blomkamp, der den District 9-Film gedreht hat, auch mal ein YouTuber gewesen ist oder ob das noch MySpace ist. Die ganze Ära.
Wahrscheinlich eher noch MySpace, ne? Das ist noch etwas früher als die YouTube-Phase.
Schon so lange her. Und diese Backrooms-Filme sind so populär, dass A24 ihm die Debütregie anvertraut hat für die Langfassung seines Films. Darin sagt Clark, die Hauptfigur gespielt von Chiwetel Ejiofor, es gibt darin sogar einen Pool. Und wer an Pools denkt und wer sich verliert in den Instagram-Rabbit-Holes der Liminal Space Art, ne, wie man sieht, das so oft sieht, in diesen Filmen sträuben sie natürlich sofort die Nackenhaare, weil diese Räume halt tatsächlich sehr, sehr gruselig sind. Warum, besprechen wir gleich. Inspiriert hat er sich wahrscheinlich von verschiedenen Dingen. Darüber hat er nie gesprochen, aber ich musste sofort an meine eigene Kindheit denken und an das Intellivision-Konsolenspiel Dungeons and Dragons The Treasure of Tarmin. Das müsste erschienen sein, weiß ich nicht, 83, 84 vielleicht, war ein sehr, sehr populäres. Also Intellivision war ja nie so, oder hat sich in Deutschland nie so stark durchgesetzt wie der Atari 2600 als wie nennt man das? Game-Konsole. Ne? So ein bisschen, war so ein britisches Phänomen, so ein bisschen wie der ZX-Spectrum-Computer, dieses Gummiding, das sich auch nie gegen den C64 durchgesetzt hat. Aber dieses Spiel inszeniert halt auch diese endlos weiten Räume, wo du nie weißt, was um die Ecke lauern könnte. Vielleicht war auch ein Einfluss für Kane Parsons das immer noch sehr populäre und sehr gute Buch von Mark Z. Danielewski, House of Leaves. Beiden, sowohl Treasure of Tarmin als auch House of Leaves, gibt es keine Monster. Das ist hier ein bisschen anders. Marc, erzähl du mal was über den Film. Wie hat er dir gefallen?
Also ich fand den Film sehr stark und für eine A24-Produktion auch genau das, was man erwartet. Ne? Also es wirkt nicht so, als hätte da jetzt ein x-beliebiger YouTuber einfach gemacht, was er wollte, sondern man hat schon gemerkt, dass das dieses gesamte ästhetische Schema passt, das diese Produktionsfirma in den letzten Jahren etabliert hat. Und er hat ja auch zugkräftige Hilfe bekommen bei der Produktion. Das merkt man zusätzlich. Es ist eine gute Besetzung auch einfach, die man vielleicht auch nicht so erwartet hätte für so ein Projekt. Ne? Also ich fand das schon ganz clever. Und es ist ein Film, der mit sehr vielen verschiedenen Dingen spielt. Erstmal ist es gut, dass der Film natürlich sich so ein bisschen die heutige Zeit entledigt, der heutigen Zeit entledigt und Ende der 80er spielt, ja, und dadurch auch eine ganz andere Ästhetik etablieren kann. Es ist so, diese billige Videofilm-Ästhetik spielt eine große Rolle, die den Film so ausmacht. Und man hat gleichzeitig das Gefühl, man geht in eine ganz andere Welt hinein, zusätzlich noch zu dem Übersprung in diese Geheimwelt, in die es darüber geht, diese Parallelwelt, die diese Backrooms bringen.
Ja, ein Film, der in der heutigen Zeit spielen würde, hätte auch immer das Handyproblem. Wir können jetzt mit dem Mobiltelefon wahrscheinlich, wobei in dieser Backrooms-Welt wahrscheinlich dann kein Netz
wäre. Kein Empfang.
Ne? Aber der Film spielt 1990, das ist eine klassische Vaporwave Ära der VHS-Filme. Es gibt auch so ein Intro, so eine Art Fanservice-Intro mit so einem gelb gekleideten Wissenschaftler, wie man ihn aus dem Backrooms-Filmchen kennt, von Kane Parsons, der in so einer Found-Footage-VHS-Ästhetik, Glitch-Ästhetik, dann tatsächlich auch erstmals auf ein Monster trifft. Auch beeindruckend, finde ich.
Ja,
Jumpscares
ich finde
sind
die
ja nicht immer gut, wenn sie gut sind. Und das wird ja dann auch inszeniert. Ich frag mich die ganze Zeit, wenn du einen Debutanten wie Parsons diese Regie anvertraust mit professionellen Schauspielern, wie viel Hilfe er wohl wirklich bekommen hat.
Ich glaube schon, dass es einige Hilfe gab. Das
sind ja auch Profis. Also Renate Reinze, die die Hauptdarstellerin ist, als auch Chiwetel Ejiofor. Na, das sind ja keine Nobodies. Und wenn du als ein YouTube-Filmer bist, musst du halt wissen, mit wem du da irgendwie auch zu tun hast. Produziert wurde der unter anderem ja auch von Osgood Perkins.
Genau. James Wan war es auch dabei, der Saw gemacht hat.
Ich bin nicht der größte Fan von Osgood Perkins. Osgood Perkins. Den Stephen King-Verfilmung, den Monkey, fand ich einfach nur albern.
Ja, das ist er.
Long Legs lebt eigentlich auch nur von diesem überzeichneten Bild, das Nicolas Cage da als Killer abgibt und funktioniert ja vor allen Dingen als Meme-Futter, ne, für seinen 1-Minuten-Song, das, glaube ich, sogar in die Charts geschafft hat, obwohl er irgendwie 43 Sekunden lang ist. Aber diese Backrooms, diese grenzenlosen Innenräume, die haben mich immer extrem fasziniert und auch gegruselt. Ne? Man kommt da nur rein, so durch diesen Glitch, und es gibt ja sogar im Untergeschoss dieses Möbelladens, den der Verkäufer Clark dort führt, diesen Stromkasten, wo selbst die Stromzufuhr für die Backrooms in so einer, mit so einer Art verschobenen, leicht schräg verschobenen Schalter zu erreichen ist, den der Techniker auch nicht wirklich orten kann. Er geht dann durch die Wand und sieht da diese endlosen Labyrinthe mit Pools und Sälen und Fluren, Treppen, die in den Himmel führen und so weiter. Und dieser Thrill, ne, dieser, wie man sie auf Instagram sieht, dieser minutenlangen Videos, besteht ja auch daran, dass man halt ein Monster erwartet, das irgendwie nicht kommt. Man hört nur seinen eigenen Hall oder hört einen Wind und so. Wirkt also gleichermaßen vertraut wie falsch. Ne? Das sind also Orte, die eigentlich genutzt werden sollten, die wir da sehen. Bällebäder, Einkaufszentren, aber es fehlt halt irgendwas drin. Es gibt auch keine Auflösung normalerweise. Es gibt keine Antwort für diese, es gibt keine Erklärung. Ne?
Ja, bis zum Schluss bleibt das auch so. Im Grunde, es gibt einen Erklärungsansatz, was diese Backrooms genau sind. Und dass es jetzt nicht einfach irgendetwas ist, das aus dem Nichts kommt, sondern auch selbst produziert wurde, ne, von Menschen. Und das macht am Ende gewiss auch einen eigenen Grusel aus, finde ich. Der Film hat was sehr Unheimliches und das ist ja auch so gewollt. Also diese ganzen, dieses ganze Internetphänomen basiert ja auch ein bisschen auf diesem psychologischen Effekt, was diese leeren Räume, die ja eigentlich sonst in der Befüllung uns allen was sagen, nämlich solche Büroräume oder solche Pools sind ja verbunden mit irgendwelchen Urlaubsparadiesen oder eben Unterhaltung in der Freizeit. All das ist ja letztendlich etwas, das man sich ohne Menschen nicht vorstellen kann und deswegen gerade so vertraut und eben so unvertraut wirkt, wenn man sie in dieser Form mitbekommt. Ich finde, der Film macht eine ganz gute Finte am Anfang, indem er mit diesem Found-Footage-Material beginnt und man denkt, okay, geht das jetzt so in Richtung Blair Witch Project, was ja durchaus Sinn gemacht hätte, wenn man an dieses Internetphänomen selbst denkt, an diese Liminal Spaces. Aber er verliert das ein Glück für einen Moment dann wieder und beginnt dann aber auch eine Geschichte zu erzählen, die letztendlich ja auch irgendwo sehr metaphorisch und symbolisch gedacht ist. Also dieser Typ, dieser Clark, ist ja im Grunde in einer großen Ehekrise und weiß nicht weiter, lebt praktisch in diesem Haus, wo er sonst seine erfolglos versucht, seine Sofas und Möbel zu verkaufen. Und gerät dann eben an eine Psychotherapeutin, die, das ist ein bisschen überraschend, eigentlich eine Star-Therapeutin ist, selber ein Buch geschrieben hat. Ich habe mich dann gefragt, kann der sich das eigentlich leisten, wenn er sowieso nichts verkauft hat?
Fand ich auch sehr lustig, ja.
Aber das ist ein ganz nettes Gespann dann und man merkt dann halt auch in diesen Gesprächen sofort, dass da eine gewisse Art von Spannung zwischen den beiden ist, die am Ende dann auch ein bisschen den Film trägt, die auch über die Momente hinweg, wo man nicht genau weiß, wohin will der Film jetzt eigentlich mit seinen Monstern.
Also mir wäre es lieber gewesen, das wäre ein Atmosphärenfilm geblieben und kein, wie man es heute so oft nennt, Elevated Horror. Weißt du, John Carpenter wurde auch mal damit konfrontiert in einem Interview, als er gefragt wurde, ob Halloween oder The Thing als AIDS-Metapher nicht auch Elevated Horror ist. Da hat er nur blöd geguckt, was wollen sie ja eigentlich? Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Und mich nervt das so ein bisschen, ne? Also so, ich weiß ja, ob Kane Parsons sich das überlegt hat oder sein Autor, der heißt Will Sudik, ich kannte den nicht, dass man immer denkt, dass diese fantastische Filme, also Horror, Science-Fiction, Fantasy-Filme nur dann einen Wert erhalten, der Erhöhung, also Elevated, wenn die Horrorfiguren, die dort gezeigt werden, eine Manifestation von psychischen Leiden sind und die Hauptfigur durch die eigentlich wachsen soll. Ne? Wenn man sich die ganzen Rezensionen mal anschaut, The Babadook, das ist auch, glaube ich, A24, 12 Jahre her. The Witch, auch 24, 11 Jahre her. Backrooms, Long Legs auch. Ne? Es geht immer, man liest in allen Rezensionen immer dieselben Sätze. Es geht immer darum, das sind komplexe Studien über Trauer, Verlust und Kränkung. Ja. Okay, kann sein, aber eigentlich will man noch die Monster sehen.
Richtig, das stimmt. Und du hast natürlich den Horrorfilm dann selber wiederum als Symbol für eine Therapiegesellschaft, in der alles durchgedeutet werden muss, in der alles irgendein Symptom für irgendein Problem ist. Und der Film ist dann in der Tendenz natürlich auch irgendwo so eine Art von Satire, aber eine sehr gebremste Satire auf das, was Psychotherapie macht. Er macht sich insofern lustig, als dass das, was da versucht wird, überhaupt sofort scheitert. Und diese Art von Liminal Spaces dann im Grunde auch für so ein großes Symptom werden für das, was in der Innenwelt die Hauptfigur stattfindet. Aber nicht nur dieser Figur, sondern da wird es dann ja auch später spannend, auch der Therapeutin selbst, wenn sie hineingerät.
Ja, ihr Bestseller, wobei nie ganz klar wird, ob es wirklich ein Bestseller ist. Das stimmt. Bei diesen Lokalfernsehwerbesendungen, wo auch Clark sein Möbelgeschäft ja da bewirbt, Also The Window Within heißt ja ihr Buch, und während er halt irgendwie seine Probleme schreiend nach draußen trägt auch, ne, und sich die Räume dahingehend auch so als Manifestation der Traumata entfalten, ist es bei ihr halt diese Interiors-Welt.
Genau.
Es wird, und da müssen wir auch nicht spoilern, zum Glück auch nie wirklich geklärt, was sie da eigentlich genau erlebt hat. Ne? Es gibt sehr früh Flashbacks in ihre Kindheit, in der ihr eigenes Haus eingerissen wird. Die Mutter sagt ihr, du musst drin bleiben. Also das Gegenteil von Clark. Ich bin ja total fasziniert von dem eigentlichen Möbelhaus, das er betreibt.
Ja, das sehr ist weitläufig, ne?
Riesiges
Gebäude.
Und mich fasziniert, das hat mich als Kind schon fasziniert, in Möbelhäusern, Kaufhäusern, die Deckenverkleidung, die oft fehlen.
Stimmt.
Die so ins Schwarze führen. Ne? Du hast manchmal so ein paar Kabel oder so auch endlos wirkende Decken und du fehlen die Verkleidung und du weißt nicht, wie weit es eigentlich in die Höhe noch weitergeht. Ne?
Mhm.
Und das hat mich als Kind fasziniert und das sieht man ja auch. Ne? Also das Liminal Space, das gibt es auch im wahren Leben dort und geht dann sozusagen nach oben, statt in die Breite. Ne?
Natürlich auch ein cleverer Trick, ne? Weil im Grunde diese Backrooms nochmal doppelt gespiegelt werden durch dieses Möbelhaus. Man kennt das ja auch aus der IKEA-Erfahrung heraus. Man imaginiert sich dort hinein in ein eigenes Leben, wenn man diese ganzen aufgebauten Möbel sieht. Und es ist im Grunde so eine Art Vorpräsentation. Wir alle können dasselbe Leben führen, wenn wir nur wollen. Wir müssen dafür nur IKEA-Möbel kaufen.
Ja, diese perfekten Nachbauten von Wohnungen auf 25 Quadratmeter. Ne?
Genau.
Im wahren Leben gar nicht hinbekommen. Ich werde ja sehr, sehr nostalgisch. Das hängt natürlich auch mit diesen VHS-Aufnahmen zusammen und dass man denkt, man geht zurück in seine eigene Zeit. Ne? Liminal Space Art macht dieses Gefühl, dieses Mischgefühl aus Nostalgie, aber auch Unbehagen. Ne? Das macht es natürlich auch ein bisschen eklig. Also ich frage mich, was so die Vorbilder sind. Also Edward Hopper sagen ja viele. Ne?
Als ja klar, weil man eben sozusagen diese Interiors hat, ne? Wo man ganz viele Menschen im Grunde nicht wirklich glücklich, sondern sehr einsam und melancholisch sieht. Wobei Edward Hopper ja immer gesagt hat, ihm ging es eigentlich nicht um dieses Melancholie-Thema, sondern vielmehr darum, wie Licht gesetzt wird in verschiedenen Räumen oder Natur, in der Natur. Oder eben in Städten, also dass ein Bild wie Nighthawks zum Beispiel für ihn eher eine Studie darin ist, wie zum Beispiel verschiedene Lichter miteinander agieren, wenn man da eben den Blick von Weitem auf so eine Bar oder so ein Café setzt. Ne?
Severance haut sicherlich auch
ja, stimmt, hin. Ne? Ja, stimmt, ist ein sehr stark daran angelegt. Ne,
von der bei Ästhetik. Kubrick würde ich es nicht unbedingt sagen. Du hast zwar die Flure, durch die Danny Torrance mit dem Dreirad fährt, aber auch da läuft ja alles im wahrsten Sinne des Wortes auch auf ein Monster hinaus, dem wir dann auch begegnen, sei es ein Geist, ne?
Ja, und es hat auch nicht diesen Touch wie jetzt Shining, der es ja sehr stark so in Richtung psychotisch geht und der auch die Musik sehr, sehr intensiv versucht, wie so eine Symphonie des Grauens entwickelt zu werden. Das ist völlig anders bei Backrooms. Ich glaube, es erinnert manchmal ein bisschen sehr an Lynch. Gerade manche Kurzfilme von ihm, ich erinnere mich da auch an diese Hotelroom-Serie, die er gemacht hat, die gescheitert ist.
Rabbits.
Genau, Rabbits ist sehr stark irgendwie da verankert. Also diese Ästhetik kann man da schon mit reinziehen.
Ja, es gibt ja diese zulaufenden Räume, in denen sich so strategische Monster platzieren. Ne? Auch diesen Zwerg, den gibt es da ja auch. So
genau,
eine Lynch-Figur eigentlich. Ne?
Also als Hommage würde ich das schon sehen, dass das so
gedacht ist. Eine extrem beeindruckende Szene, die wir jetzt auch nicht spoilern wollen. Angeblich wurden 30.000 Quadratmeter realer Sets gebaut.
Kann ich mir kaum vorstellen. Also wenn man den Film sieht, denkt man mehrfach, ist das vielleicht mit, gerade bei den Szenen, die in VHS-Bildern sind, ist das irgendwie am Computer gemacht, dass man praktisch nicht so viel bauen muss. Aber ja, das wäre beeindruckend, wenn man sich bemüht, das alles nachzubauen und dieses Set zu sagen. Es gibt auch eine Sequenz, wo man sieht, wie unendlich diese Backrooms ineinander verschachtelt sind, wo die Kamera dann praktisch von einem Raum in den nächsten übergeht und man auch in diesen vielen Räumen sieht, wie die einzelnen Dinge, die darin stehen, in den Raum hinein switchen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. So ein bisschen wie bei Salvador Dalí mit diesen geschmolzenen Uhren, in dem alles so ineinander überklatscht.
Ja, es gibt auch Wissenschaftler in dem Film. Einer sagt, wir stehen erst ganz am Anfang der Erschließung der Backrooms, was ja auch sozusagen den Raum für Fortsetzungen ermöglicht.
Ne? Ich glaube auch, dass das so gewollt ist, oder? Also
ja, denke ich auch. Es gibt da so einen Pappaufsteller, der die Begrüßungsformeln in verschiedenen Sprachen spricht.
Und genau.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste die Voyager Golden
ist
Records.
Ist es, hundertprozentig, ja. Ich habe das auch nochmal
gecheckt. Das die ist Voyager das. Golden Record, das ist ja die wurde ja mit der Pioneer 1 und 2 verschickt. Also es gibt zwei Exemplare, die ins Weltall geschickt wurden, mittlerweile im interstellaren Raum. 16 Kilometer pro Sekunde. So weit war noch nie etwas entfernt von der Erde, zumindest nicht menschengeschaffen ist. Also wirklich Millionen Kilometer entfernt. trotzdem erst in 40.000 Jahren in der Nähe des nächsten Sonnensystems Giese 1. Aber das wäre ja ein Hinweis darauf, dass ausgerechnet das zu hören ist, diese Zeitkapsel, das Außerirdische da im Spiel.
Habe ich auch gedacht in der Situation. Und das wäre natürlich auch sinnvoll, dieses Mysterium in diese Richtung zu bringen. Allerdings gibt es keine weiteren Hinweise, habe ich das Gefühl. Zumindest beim Sehen fällt mir nichts auf, was in irgendeiner Art und Weise da noch mehr in diese Richtung geht. Ja. Deswegen ist es vielleicht auch eher so ein leeres Symbol, das man da so eingebaut hat.
Ja, kann sein. Clark sagt ja auch, diese Welt sieht aus, als hätten sie Bauarbeit auf Acid entworfen. Das fand ich ganz schön.
Ja, das ist eine gute Idee irgendwie. Ich finde, gleichzeitig ist es im Grunde nichts anderes als wieder mal eine große Metapher auf das, was KI vielleicht ist. Wir bauen uns eine eigene Welt mit dieser künstlichen Intelligenz, die im Grunde nicht mehr überschaubar ist, die sich von selbst weiterentwickelt. Also so wie KI praktisch immer mehr Möglichkeiten hat, mit unserem Wissen umzugehen, das wir erschaffen haben, so werden praktisch ein Raum nach dem nächsten gestaltet, der so ist der Film für mich zumindest interpretierbar, die im Grunde mentale Zustände der Menschen irgendwo darstellen. Und das ist KI ja auch. Es hat die Möglichkeit, uns als Menschen, weil wir mit ihr so privat umgehen können durch diese ganzen GPTs, die Möglichkeit, uns Menschen komplett zu durchleuchten. Und das sieht man ja jetzt schon in vielen Varianten, uns besser zu verstehen als wir selbst oder mit uns besser kommunizieren zu können als unsere Mitmenschen, weil es eben sehr viel mehr aufgrund von logischen Prozessen versteht, wo A zu B führt, was wir als Menschen an sich so nicht hinbekommen können. Ja. Ne? Und wo Räume dann im Grunde nichts anderes sind als eben praktisch das, was in uns irgendwie steckt. Ne?
Es gibt ja auch ein klärendes Gespräch zwischen Patient und Therapeutin, ein sehr wütendes Gespräch. So ein bisschen on the nose, damit auch der letzte Zuschauer versteht, was eigentlich die Probleme Civitel sind. Also mir kam Renate Reinzel so ein bisschen so vor, als, ich weiß nicht, ob es ihre erste USA-Rolle ist.
Weiß ich auch nicht.
Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ihre erste Horrorfilmrolle.
Ja, auf jeden Fall.
Sie wirkt nicht so ganz bei sich. Ich habe das Gefühl, sie hat ihre Figur nicht wirklich gefunden. Das ist schwierig, bei einem Charakter, der darauf ausgelegt ist, über Innenleben zu arbeiten und wenig auszudrücken. Aber gerade in den Szenen, in denen sie wütend ist, in denen es aus ihr herausbricht. Auf mich wirkt das so, als hat sie das Engagement gerne angenommen, weil sie der Produktionsfirma vertraut. Vielleicht ist es auch einfach schlechte Regie, aber eigentlich ist sie als Schauspielerin zu gut, um schlechte Regie nicht übertrumpfen zu können. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich halte sie für nicht so geeignet in der Rolle.
Das ist interessant, weil ich habe gerade ein Sight and Sound Interview mit ihr gelesen, wo sie davon spricht, dass sie im Grunde sehr starke Gefühle bei Frauenrollen hat, die versuchen irgendwo am Rande der eigenen psychischen Möglichkeiten zu agieren. Also einer ihrer Lieblingsfilme ist Die Klavierspielerin von Michael Haneke und Isabelle Huppert ist für sie praktisch ein großes Vorbild in der Art. Nun ist dieser Film dazu nicht geeignet, irgendwo schauspielerisch zu glänzen, sondern da geht es wirklich eher darum, zu zeigen, wo man an bestimmte mimische Grenzen kommt, wo es darum geht, mit dieser Situation irgendwo zurechtzukommen. Es gibt so eine ganz lustige Szene in diesem Gespräch, was du gerade erwähnt hast, wo die beiden aneinander geraten und er sie dann so anblickt und sagt, also für eine Seelenklempnerin haben sie ein ganz schönes Pokerface.
Ja.
Im Grunde ist das so ein bisschen komisch, weil es auch diese Rolle, diese erste Horrorrolle vielleicht auch ironisch bricht, ne? Dass man das Gefühl hat, naja, gewohnt ist man jetzt Renate Reinzel noch nicht in dieser Art von Ausnahmesituation.
Ja, ich finde, die schönste Einstellung des Films kommt gegen Ende. Wir werden nicht allzu viel verraten, aber es gibt eine Einstellung, in der sie das Monster sieht, als wäre das selber so ein Möbelstück, wie es still in den Nachbau des Möbelhauses steht.
Genau.
Du musst als Zuschauer erst suchen, wo der eigentlich sich befindet, weil diese Möbelstücke inzwischen selbst, die Couch, die Tische, die Fenster schon so aufgeladen wurden mit potenziellem Horror, dass du das Monster selber kaum bemerkst, obwohl es sich nicht versteckt und mitten im Raum steht.
Ja, und ich denke, das ist auch intendiert, dass man ein bisschen die Kontrolle über sich selbst verliert, so wie die Figuren ja auch, und dass man die Orientierung nicht mehr hat in diesen Räumen. Und das ist dann so labyrinthartig. Vielleicht kommt das am ehesten schon wieder in diese Shining-Richtung, dass man nicht genau weiß, wo all was stattfindet und auch ein bisschen getäuscht wird durch die Art der Inszenierung, die übrigens, was ich finde, wirklich auf einem hohen Niveau ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da versucht, wie gesagt, ein YouTuber irgendwie sich auszutoben und wo es nur um die Inszenierung der Räume geht, sondern es ist eine sehr, sehr gute Kameraarbeit und der Film arbeitet natürlich auch sehr stark mit Sound. Weil das im Grunde diese Liminal Spaces auch ausmacht, diese Geräusche von Heizungsrohren oder
Deckenleuchten,
dieses gedimmelte Deckenleuchtengeräusch. Ne?
Das ist unfassbar, wenn der einzige Klang, den du hörst, die Deckenleuchte ist und das deswegen gruselig ist.
Absolut.
Weil man die Natur nicht vorgesehen, sowas.
Weil es ein Nebengeräusch ist. Ne? Es ist eigentlich nichts, was uns als Hauptgeräusch irgendwie begleitet. Es ist im Grunde so ein bisschen wie ein Tinnitus des normalen Lebens, dass man im Grunde alles hört rund um die Uhr, was einen begleitet. Ne? Also vielleicht auch eine Art von Metapher auf eine Art auf Hochsensibilität, auf Menschen, die sehr stark reagieren auf Reize, ne? Und diese Geräusche eben auf eine Art wahrnehmen, wie sie nicht mehr angenehm sind.
Ja. Also mich hat der Film in den Momenten begeistert, in denen es um Stille ging und weniger als es ist kein Schauspielerfilm, finde ich. Nichtsdestotrotz halte ich ihn jetzt schon für ein Highlight des Horrorfilms des Jahres und gebe The Backrooms weniger für das Gesamtprodukt, als das, wie es mich weiter beschäftigt. Gerade auch das Ende, 4,5 Sterne.
Ich würde ihm 4 Sterne geben. Ich finde, I-24 ist auf einem guten Weg, was solche Sachen angeht. Sie haben einen guten Riecher für solche Themen. Es war eigentlich ein Risiko, so ein Internetphänomen, diese Creepypasta-Geschichten oder wie auch immer man das nennt, irgendwie umzusetzen, weil es auch schief gehen kann, wenn es irgendwo am Ende so wirkt, als würde man...
Slenderman oder so.
Genau.
Völlig unter.
Es ist ganz gut, dass sie trotzdem eine Geschichte gefunden haben und es nicht zu sehr darauf auf Effekte belassen haben und diesen, ich glaube, der Trailer arbeitet ja eigentlich nur mit diesen Bildern, die man sieht von diesen Räumen. Ne? Ja. Man weiß gar nichts über die Geschichte. Das ist im Grunde sehr faszinierend, dass trotzdem irgendwas bei rauskommt. Und ich finde, gerade die letzten 30 Minuten haben einen ganz eigenen Drive, der sehr, sehr auch mehr in so eine Horrorfilmrichtung geht, die der Film vorher gar nicht so hat. Da ist er eher unheimlich, aber am Ende wird er dann doch sehr creepy.
Auch blutig.
Und blutig zum Teil.
Auch blutig, ja. Da hast du recht. Es fällt schwer, über den Film zu reden, ohne zu viel zu verraten. Ja, ich bin froh, dass es ihn gibt und bin gespannt auf den nächsten Teil.
Das bin ich auch und ich bin mir sicher, es wird einen zweiten Teil geben.
Gut, sprechen wir über den nächsten Horrorfilm für heute. Mick Jacksons Threads.
Ein Horrorfilm auf jeden Fall in jeder Hinsicht. Ne?
Ja, 1984, BBC Two. Mick Jackson, man kennt den gar nicht so wirklich. Ich hatte ihn für mein Buch über Atombombenfilme in DEFCON 1 interviewt. Mhm. Mick Jackson war auch der Regisseur von Bodyguard. Volcano auch. Bodyguard ist lustig, weil Kevin Costner, man kann es nicht oft genug betonen, sehr involviert gewesen ist in Atomkriegsfilmproduktion. Nicht nur Testament, er hat ja auch den Postman gemacht. Ja. Waterworld, hat sich dafür immer sehr, sehr stark interessiert, aber Mick Jackson meinte im Interview mit mir, dass Kevin Costner Threads wahrscheinlich nicht gesehen hat, sonst hätten sie da wohl drüber geredet.
Und wenn er ihn gesehen hat, hat er wahrscheinlich nach einer halben Stunde aufgehört zu schauen, denn der Film ist so düster und sowas von bedrängend, dass es kaum, also er gehört in die Kategorie der Filme, die man wahrscheinlich im Leben lieber nur einmal schaut und dann vielleicht nie wieder, weil er Bilder und Töne und Situationen zeigt, die man so in der Form eigentlich noch nie gesehen hat.
Ja, das ist die große Tragik von Atombombenfilmen, dass sie so gut sind, dass man sie nur einmal sehen will. Threads ist der bisschen bessere Titel als Tag Null, weil es in Threads um die Fäden geht, die das Leben zusammenhalten. Mhm. Und was passiert, wenn sie reißen und eine Gesellschaft auf Mittelalterniveau zurückgesenkt wird, nachdem eine Atombombe fällt. Hier geht es um den Atomkrieg, in dem die Russen eine Atombombe auf Sheffield abwerfen. Sheffield war in den 80ern, ich weiß nicht, wie es heute ist, im Jahr 84 gab es den Bergarbeiterstreik, aber war eine relativ industrieschwache Gegend, aber hatte Industrie. Mhm. Und da wird die Atombombe drauf abgeworfen. Mick Jackson hat gesagt, zu den Threads, den Fäden, gehört auch der Milchmann. Es gibt so eine Einblendung von dem Milchmann, der die Milch abstellt. Und wenn man die Milch nicht mehr bekommt am Morgen, dann hat man ein Problem. Dann beginnt die Gesellschaft auseinanderzureißen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, was passiert, wenn die alltäglichen Versorgungsmittel nicht mehr funktionieren. Er zeigt den Milchmann und irgendwann gibt es den Milchmann nicht mehr. Da gibt es nur die kaputten Milchflaschen, die man da sieht. Ich fand das Bild wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Der Film hat auch mehrere solcher intensiven Bilder, die im Grunde aus dem Alltag stammen und man überhaupt nicht verbinden würde mit einem solch bedrängenden, apokalyptischen Film. Das macht den Reiz des Films, wenn man so will, auch aus. Er ist im Grunde stark dokumentarisch von Anfang an. Er arbeitet mit Sequenzen, die zwischenzeitlich diesen dieses ganz normale Alltagsleben von mehreren Menschen durchschreitet, indem man immer wieder im Hintergrund zum Beispiel Zeitungen sieht, wo über eine Iran-Krise gesprochen wird, indem man Ausschnitte von Nachrichtenmoderatoren sieht, die erklären, wie sich diese Krise weiterentwickelt und immer brenzliger wird. Dann kommt zusätzlich hinzu, dass dieses Leben, das dort in Sheffield stattfindet, im Grunde eingeschränkt wird durch die Arbeit darauf hin, was denn dann passieren würde, wenn es wirklich zu einer Auseinandersetzung kommt. Das heißt, ein Teil des Films basiert vor allem auf der Vorbereitung auf dieses Ereignis und wie absurd das alles teilweise ist. Ne? Also es werden ganze eigene regionale Konstruktionen gebildet, die agieren sollen, wenn ein Atomschlag passiert. Das bedeutet, die Regierung ist nicht mehr handlungsfähig. Dann wird gezeigt, wie bestimmte Dinge aufgeforstet werden, wie Nahrungsmittel zurückgestellt werden, all diese Dinge. Und das ist natürlich auch an sich schon gruselig zu sehen. Und zusätzlich hat man noch in diesem Film ganz viele einzelne Momente, wo Schrift eingeblendet wird. Man hört zusätzlich aber auch noch das Geräusch wie von einer Schreibmaschine oder von so einem Telegrammgerät. Das ist unglaublich unheimlich, finde ich, das den ganzen Film durchzuhören und zu sehen.
Schade, dass es den Film zumindest hierzulande nicht physisch zu erwerben gibt, ne? Es gibt auch keine 4K-Version. Ich weiß nicht, ob es in England irgendwie anders
ist. Ja, ich glaube, eine 4K-Version, die direkt zum Jubiläum nochmal aufgeführt wurde. Und dann kam der Film auch ins Kino. Es ist ja eigentlich eine BBC-Fernsehproduktion. Ja. Aber zum, glaube ich, 40-jährigen Jubiläum hat man das gemacht.
Ja. Der wurde nicht oft wiederholt.
Ne? Ja, also auch im Fernsehen läuft der nie, oder?
Ja. Bei uns. Vielleicht wollte man den Leuten einfach nicht zutrauen, was es dort zu sehen gibt. Also Mick Jackson hat für die BBC 1982 schon die Dokumentation A Guide to Armageddon gedreht. Dort wird im Sinne der Protect and Survive Heftchen und Filmchen, die die BBC produziert hat, gezeigt, wie man sich verhalten muss, wenn es zum Atomkrieg kommt. Mhm. Bisschen wie auch When the Wind Blows, der Film.
Genau, ja.
In dem ja auch wiederum der nicht vorhandene Nutzen der Protect and Survive Filmchen und Heftchen gezeigt wird, diesen Broschüren. Weil die Tipps, die du da bekommst, die helfen dir nicht im nuklearen Winter. Na, wenn es darum geht, so wie in When the Wind Blows, halt irgendwie eine Matratze schräg an der Wand aufzustellen, sich dahinter zu verstecken, das hilft einem alles gar nichts, wenn die Fenster kaputt sind und trotzdem die Radioaktivität ins Haus kommt. Ne?
Da ist der Film ja auch
ein Kommentar. Ja, und das war Mick Jackson mit A Guide to Armageddon halt auch. Und er musste sich so ein bisschen durchboxen, diesen Film auch drehen zu dürfen für BBC. Hat das dann aber halt durchbekommen. Ne? Es gibt eigentlich auch, gab damals schon 1984 immer weniger Menschen, die Nuklearexplosionen mit eigenen Augen gesehen haben. Damit meine ich natürlich nicht die Japaner in Hiroshima und Nagasaki, sondern einfach Atombombentests Menschen, die sich das mit angesehen haben. Und deshalb war es ihm wichtig, einen Film zu drehen, der das Ausmaß dieser Katastrophe halt auch zeigt. Ne?
Ja, also man muss dazu sagen, der Film ist jetzt nicht dazu gedacht, spektakuläre Effekte zu zeigen. Man sieht eine explodierende Atombombe auch, die dann eben auf Sheffield oder in der, ich glaube, erst wird eine in der Nordsee gezündet. Aber dann macht der Film deutlich, dass es sich nicht um eine einzelne Aktion handelt, sondern wirklich um einen Atomkrieg. Das bedeutet, es wird mehrfach was abgeworfen, dann eben auch direkt über der Stadt. Man zeigt bis zur absoluten Weiterentwicklung, was das für eine Katastrophe wirklich ist. Und das man stellt sich im Grunde immer nur die Atombombenexplosion vor. Man stellt sich vor, als Mensch sterben Menschen und das war's. Aber dieser Film geht praktisch bis ins äußerste Detail, was das danach wirklich bedeutet. Also in dem Fall, was bedeutet es, kein Essen zu haben für 2 Wochen, niemanden, der einem was bringen kann? Was bedeutet es, sich zu verschanzen, weil im Grunde es nicht anders möglich ist, denn der atomare Fallout ist praktisch auf mehrere Tage so gefährlich, dass er sofort zum Tode führen könnte. Dann den direkt nachfolgenden atomaren Winter, der direkt im Sommer beginnt und den Menschen alles abverlangt und im Grunde dafür sorgt, dass nach einem halben Jahr all die Menschen, die zu schwach sind, also ältere oder jüngere, alle sterben werden. Es werden die Zahlen mit reingereicht, die erschütternd sind. Also ich glaube, es wird von Anfang gesagt, gerade vom Erstschlag sind 6 bis 9 Millionen Menschen direkt tot in Großbritannien. Das wird dann zusätzlich noch gezeigt, wie sich das alles über die Jahre dann auch noch weiterentwickelt und wie das wirklich bedeutet, dass die Menschen das, was sie nochmals Leben kennen, verlieren und sich in einer Mittelalterwelt zurückfinden, in der es nicht nur so ist, dass die Mittel knapp sind, sondern auch das Menschliche komplett degeneriert wird. Also ja, die können nicht mehr richtig sprechen, genau, nicht mehr lesen.
Niemand bringt Kindern mehr Lesen und vor allen Dingen Sprechen bei. Ne?
Genau,
ja. Es war eine goldene Ära, so zynisch wie es auch klingen mag, des Atombombenkinos Anfang der 80er. Nicholas Meyer meinte mal zu mir, er hätte gerne The Day After, ist der Regisseur von The Day After, Serie gedreht, hat das auch Hulu oder Netflix, Amazon angeboten, aber das will keiner mehr machen. Und die frühen 80er haben wirklich da Arbeit abgeliefert. Ne? Also Testament von Lynn Littman haben wir ja schon erwähnt. Es gab natürlich auch John Badhams War Games, sogar Octopussy und Sag niemals nie, die beiden Konkurrenz-Bond-Filme 83 handelten von Atombomben. The Day After natürlich jetzt Threads 84, ein Jahr später. Das ist schon krass. Heute würde niemand mehr diese Filme drehen, weil eigentlich alles schon gesagt und gezeigt wurde. Heute gibt es die Superheldenfilme, heute gibt es Marvel oder so, die dann irgendwie Atombomben aufhalten mit der Hand und dann passiert dann halt doch nichts und sowas. Ne? Und das ist schon wirklich, also Mick Jackson regt sich am Telefon, hat sich wirklich aufgeregt über The Day After. Ich mag The Day After, das ist sozusagen ein Soap-Opera-Film, Kornfett, mittlerer Westen der USA. Er hat sich darüber aufgeregt, wie dort gezeigt wird, dass bestimmte humanitäre Bedingungen immer noch vorhanden wären, die es aber tatsächlich nicht geben kann. Oder auch Mindestmaß an Menschlichkeit. Jason Roberts kann im OP weiter operieren, obwohl es eigentlich gar keinen Strom mehr geben dürfte. Ne?
Genau, ja. Und das wird im Thread vollkommen unterbunden. Es ist ein apokalyptischer Film in einer Art, wie man ihn so eigentlich noch kein zweites Mal gedreht hat, weil es keine Ästhetisierung auch des Elends und der Katastrophe gibt, sondern einfach nur eine Abfolge. Und diese Fäden, wenn man so will, sind auch wie so eine Metapher dafür, dass sich das verändert, was die Art der Reproduktion der Menschen auch angeht. Also der Film beginnt ja auch mit einer schwangeren Frau, einer jungen schwangeren Frau, die auch ein Kind bekommt. Und deren Kind bekommt dann später auch nochmal ein Kind. Und mit diesem endet dieser Film auch. Und es ist offensichtlich, dass die Situation, wie die Menschen sich weiterentwickeln, sich komplett verändert hat, so dass das, was uns heute für selbstverständlich ist, nicht selbstverständlich ist, sobald es so etwas wie einen Atomkrieg gibt. Und ich finde, das macht den Schrecken dieses Films im Vergleich zu allen anderen Atombombenfilmen auch aus, dass man das Gefühl bekommt, es gibt nicht sowas wie einen Erstschlag. Jeder Erstschlag ist der Letztschlag und das ist vorbei. Was alles. Und das macht mir schon sehr viel Angst, wenn ich nur an die Möglichkeit denke, dass sowas überhaupt existieren
kann. Also begrenzte Atomkriege sind eine Fiktion. Ich weiß nicht, wie es zwischen Indien und Pakistan ist, ob es ein begrenzter Atomkrieg wäre. Mick Jackson meinte, da haben wir vielleicht einen nuklearen Herbst statt Winter, aber es bringt nichts, darüber zu spekulieren, weil es das Schlimmste einfach eintreten kann. Die Ausgangslage im Film ist nicht unrealistisch seit einiger Zeit. Ne? Also diese Sowjetunion besetzt den Iran von im Norden, die Amerikaner im Süden. Es fallen die ersten taktischen Atombomben und daraufhin dann strategische. Und dann geht's halt dann geht's halt richtig los. Das ist eine Situation, wie wir uns die heute halt tatsächlich wieder vorstellen können. Ne? Iran hat Öl, Persischen Golf, Binnenmeer. Ne? Und jetzt haben wir die Straße von Hormus. Es gibt einige Szenen, die mich sehr, sehr beeindruckt haben. Du hast ja schon von der Geburt dieses wahrscheinlich strahlengeschädigten Kindes am Ende gesprochen. Das ist ja auch sowas wie so ein ist auch ein Freeze-Frame, ne? Ein
Standbild. Der Film bringt einem diesen Blick nicht, sondern er zeigt nur, wie dieses Entsetzen im Gesicht der
junge Mädchen, das vergewaltigte Mädchen, das sich vorher von Ratten hat ernähren müssen, blickt dann auf das, was aus ihrem Körper rauskommt, voller Entsetzen. Normalerweise hast du ja bei Freeze-Frames, sagen wir mal, Thelma und Louise, Breakfast Club, hast du ja oft eher so positiv stimmende die Aufhebung von Zeit, ne? Raum und Zeit. Ne? Also Thelma und Louise fallen nicht den Abgrund hinunter. Der Sprung von ist es Judd Nelson? Nee, wer ist nochmal bei Breakfast Club, der am Ende in die Luft springt? Ne? Es bleibt im positiven Sinne einfach die Zeit stehen. Ja. Hast du hier nicht. Ne? Es ist halt der Albtraum, der nicht endet. Diese Szene hat mich sehr, sehr beeindruckt. Es gibt einen Jungen, der, als die Atombomben fallen, vor Verzweiflung weint und sich, glaube ich, in der Tierhandlung unter so Vögel setzt.
Ja,
das eine Natur nachbilden?
Das ist ja auch der Typ, der sie mit der Frau zusammen ist, die schwanger wird. Ne? Und ist ja so von diesen Vögeln anscheinend sehr beseelt und hat auch zu Hause eine ganze Voliere mit mehreren dieser Piepmetzen. Und das wirkt halt dann in dem Fall natürlich auch irgendwo unheimlich, ne? Dass sich jemand dann versucht zu schützen und das letzte bisschen Möglichkeit von Leben irgendwie an dem festzuhalten. Ich finde übrigens, um die Meisterschaft des Films so ein bisschen zu verdeutlichen, das wirkt natürlich sehr durch seine dokumentarische und schroffe Art, so als wäre er nicht wirklich ein Kinofilm, als wäre er irgendwo was anderes, als wäre er so eine Art Dokument oder so. So ein bisschen auch erinnert es ja auch an Schulfernsehen. Ich weiß nicht, ob es gedacht ist, dass man das so in der Form reflektiert oder ob das eine Art von ästhetisches Mittel ist. Das wirkt heute vielleicht noch stärker als zur damaligen Zeit. Aber man hat diese eine Sequenz, wo die schwangere Frau ihr Kind bekommt. Das ist so in der Mitte des Films etwa oder so im zweiten Drittel. Und bevor sie ihr Kind bekommt, wird eingeblendet, was das bedeutet für Schwangere, diese atomare Strahlung. Und diese Einblendung macht eigentlich deutlich, was das im Grunde, man keine Hoffnung haben kann. Aber, und das ist das Entscheidende, sie bekommt ihr Kind, die Kamera versucht das Ganze so aufzufiltern, dass man selber diesen Schrecken schon vorbereitet, aber mit dem Kind ist soweit alles in Ordnung. Also dass der Film arbeitet schon mit diesen Mitteln, sodass auch das am Ende nicht erwartbar ist, was da jetzt kommt. Und dass das im Grunde diese Art von Gefahr bringt, dass es eigentlich kein menschliches Leben mehr geben wird in der Form, wie man es einmal kann. Es
ist zusätzlich auch die Vernichtung von Kunst, denn wir sehen sehr kunstvolle Bilder, unter anderem wie ein E.T., eine E.T.-Stoffpuppe wegschmilzt. Wir sehen einen alten Mann, das hat mich am meisten beschäftigt, einen alten Mann, der in den Ruinen Sheffields Star-Wars-Figuren ordnet.
Ja.
Das ist wie so eine Regression in die Kindheit. Ja, genau. Wenn man Ordnung schafft mit Spielzeug, dann ist man wieder ganz bei sich und die Welt wird wieder gut. Ne?
Ja.
Das denkt man dann irgendwie. Und es gibt natürlich die die ästhetisch auffallende Szene schwarz-weiß, auch mit einem Standbild, in der eine Frau in der Küche den Atomblitz sieht und das Bild friert kurz ein und wird schwarz-weiß. Da habe ich Mick Jackson zu gefragt, warum dieser stilistische Wechsel. Und da hat er gesagt, wie würden Sie sich denn fühlen, wenn Sie eine Hausfrau wären und eine Kraft, eine Kernfusion, die Milliarden Kilometer oder Millionen Kilometer weit weg stattfindet, ihm plötzlich als Sonne auf den Kopf fällt?
Mhm.
Das ist so bizarr, dass das geht, physikalisch, dass er das einfach so darstellen musste. Da hat er den Doku-Rahmen so ein bisschen verlassen. Ne?
Und das ist auch nicht eine Einzelsequenz. Es gibt oft im Film noch Schwarz-Weiß-Bilder, in der praktisch wie, als würde man sich aus einer fernen Zukunft daran erinnern, was vor vielen Jahrzehnten passiert ist und die Menschen verändert hat, was das wirklich bedeutete. Ne? Also der Film arbeitet sehr stark mit verschiedenen Ebenen und ist dabei aber, das macht es eben vielleicht noch erschreckender, er ist dabei sehr offen in der Form. Es gibt keinen Grund, das zu überästhetisieren. Es kommt einfach nebenher.
Ja.
So wie diese Einblendung und dieser Telegrammstil einem einfach auf eine Art und Weise wehtun, weil sie den heftigen und absurden Bildern vollkommen widersprechen eigentlich.
Ich habe mal kurz die Stelle rausgesucht, die er gesagt hat. Er hat gesagt, das sieht nicht naturalistisch aus, ich weiß. Aber ich erzähle Ihnen, warum die Szene so aussehen sollte.
Mhm.
Thermonukleare Bombe bedient sich der Kernfusion. Es findet statt, was auch in der Sonne stattfindet. Die entfachte Temperatur einer taktischen nuklearen Waffe beträgt 20 Millionen Grad Celsius. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich die Temperatur der taktischen von der strategischen unterscheidet, aber okay.
Mhm.
Dann weiter. Er sagt, das ist dieselbe Temperatur, die im Inneren der Sonne herrscht. Dieses aus dem All nachempfundene, einem Himmelskörper entlehnte Ereignis, auf die Erde zu holen, aus 150 Millionen Kilometern Entfernung, und dann auf eine Hausfrau in Sheffield abzuwerfen, das ist beispiellos in der Geschichte der menschlichen Existenz.
Das ist schon krass. Also, da siehst du aber auch, dass Mick Jackson, nachdem er ja im Grunde auch Erfolg hatte in ganz anderen Richtungen, ein Film wie Bodyguard lässt sich gar nicht weiter entfernen von Threads, dass er praktisch noch so reflektiert daran geht an diese Situation und zeigt, was da alles für ihn drinsteckte. Ne? Und diesen ganzen Wahnsinn der atomaren Bewaffnung nochmal auf den Punkt bringt. Ne?
Ja, er wollte vor allen Dingen, also man könnte ihm vorwerfen, weil er hat gesagt, er wollte den ultimativen Film drehen.
Mhm.
Er wollte keine Welle von Katastrophenfilmen lostreten, so wie in den 70er Jahren Flammen des Inferno oder irgendwie Poseidon. Er wollte den ultimativen Atombombenfilm drehen, damit keiner mehr gedreht werden muss. Das fand ich auch
eine faszinierende Idee.
Es hat natürlich ein bisschen was von Kubrick, der auch mal das letzte Wort haben wollte in seinen Genres. Aber er hat sich sehr oft über den Nicholas Meyer-Film aufgeregt. Ne? Also Jason Roberts, diese Kamera-Prärie-Szenen oder die Lazarett-Szenen, von denen er meinte, das wäre alles im Grunde genommen diese Kamerakran-Szenen vom Winde verweht inspiriert. Mir tut es ein bisschen leid für Mick Jackson, weil er hat diesen ultimativen Film gemacht und es hätte nicht Not getan. Klar. Ne, also The Day After hatte auf ABC ein ganz anderes Standing, galt über viele Jahre als der meistgesehene Film der Fernsehgeschichte. Ich glaube, 120 Millionen, über 100 Millionen haben den damals gesehen. Hat natürlich ganz andere Verbreitungsmöglichkeiten als jetzt Jackson mit dem britischen BBC.
Ne? Und ist als dieser definitive Film geblieben. Ne? Anders als Threads, der doch ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, auch wenn er nochmal im Kino aufgetaucht ist dann zu seinem Jubiläum und auch verfügbar ist. Aber er hat nicht diese Präsenz wie The Day After. Ne?
Nee, gar nicht. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr mutig. Das ist der erste wirkliche Film der nuklearen Winter zeigt. Ich hatte noch mal kurz nachgeguckt, er spielt in den Jahren 84, 88, 2001 und 2003. Mhm. Die Bevölkerung der Briten ist auf 4 Millionen geschrumpft, mhm, und damals 56 Millionen. Es gibt keinen Atomkriegsfilm, der derart weit in die Zukunft blickt. Ja. Survival of the Fittest, Menschen werden vergewaltigt, Nabelschnur muss selber durchgebissen werden, was ja auch wiederum schlimm ist. Es gab übrigens, das sollte man vielleicht noch erwähnen, noch tatsächlich eine Abschlusssendung, die danach kam, die BBC News Night. Mhm. Das hatte ja ABC mit The Day After
genau,
auch gemacht. Ne?
Mit der großen Diskussion um diesen Film.
Genau. Die ja damals, ABC hatte wirklich alle versammelt, die was zu sagen hatten.
Ne? Krass, ne? Wie prominent besetzt
das war. Eli Wiesel, dem Holocaust-Überlebenden, über Carl Sagan, aber auch Kissinger war da. Das waren wirklich also aktive und ehemalige Politiker und Wissenschaftler, die da saßen. Ne? Brent Scowcroft, also es waren wirklich absolute Regierungshasen, Kriegsbefürworter. Robert McNamara war dort, der Mann, der das Vietnam-Debakel mit zu verurteilen hatte. Es waren wirklich alle da. So wichtig wurde das befunden, damals über Atomkrieg zu sprechen. Und die Runde, die bei BBC war, der BBC News Night, die Nacht wurde bezeichnet als The Night Britain Didn't Sleep, weil du zuerst Threads gesehen hast und dann diese BBC-Sendung, die war auch ähnlich stark besetzt. Ich habe das auch nochmal nachgelesen. Der spätere Außenminister Robin Cook war dort, ein Tory-Politiker, George Walden, Politikwissenschaftler waren dort und ein Zivilschutzberater des Innenministeriums. Und die vertreten halt, je nachdem, ob sie in der aktiven Regierung sind oder nicht, auch Positionen, die den Kurs der Regierung stützen. Ne? Also die Regierungsvertreter, die da sind, haben gesagt, nein, Zivilschutz ist in England absolut gut da. Mhm. Wenn sowas passiert, dann wissen wir, was wir tun müssen. Mhm. Andere sagen, ja, wenn eine Atombombe auf London fällt oder auf Sheffield, dann haben wir vielleicht noch 2 Wochen, um uns in Wales auszuruhen und dann siechen wir trotzdem.
Ja. Wenn man daran denkt, dass mit A House of Dynamite ein neuer Ansatz gefunden ist, Catherine Bigelow versucht hat, diesen Atombombenfilm noch einmal zurückzuholen, was würdest du sagen? Ist das eine neue Richtung? Versucht das dem ganzen Thema etwas Neues abzugewinnen?
Ja, Arne und ich hatten ja mal eine Sendung darüber gemacht, mhm, House of Dynamite, gerade auch im Kontext der Oscars, weil der gar nicht nominiert wurde. Ja. Ich war nicht immer der größte Fan des Films, weil ich ja auch gesagt habe, jeder Film braucht auch einen Payoff, den er nicht hat. Wir werden alleingelassen mit dem, was vielleicht passieren könnte. Annie Jacobson, bei der sich der Drehbuchautor von House of Dynamite angeblich ja nicht bedient hat, obwohl sie halt ein Jahr vor die ja, exakte gleiche Story erzählt hat.
Das stimmt schon,
eine Rogue-Atombombe von Nordkorea oder zwei, wenn auf die USA abgeschossen und die Amerikaner können nicht herausfinden, wer es war. Ein bisschen hat Lynn Littman, die Testament-Regisseurin, recht, dass sie gesagt hat, es bringt nichts, jetzt noch Filme zu drehen, in denen atomare Zerstörungen gezeigt werden oder Verwüstung. Das kannst du vielleicht irgendwie in den Comic-Verfilmungen wie Fallout machen. Es bringt nichts, weil wir alle schon gesehen haben. Vielleicht musst du wirklich die Kettenreaktion zeigen, die dahin führt. Maximal das, was der nukleare Winter noch bringt. Also beim zweiten, dritten Gucken hat mich House of Dynamite schon mehr eingenommen, weil man mehr auf Details gucken konnte. Ich wage nicht zu bezweifeln, dass dadurch jetzt eine Welle losgetreten wird. Zumal ja heutige Filme auch, glaube ich, keine Präsidenten mehr so beeindrucken können wie The Day After damals. Ne? Ronald Reagan hat ja gesagt, ich fühle mich sehr deprimiert nach The Day After. Ne? Das steht in seinen handschriftlichen Notizen, die da ausgestellt sind in seinem Museum im Weißen Haus. Er hat gesagt, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass es nicht zu einem Atomkrieg kommt. Es gibt ja Historiker, die darüber streiten, ob The Day After einen Einfluss ausgeübt hat auf ihn. Wie heißt denn diesen Mittelstreckenvernichtungsvertrag von 87 mit Gorbatschow zu unterzeichnen? Ich glaube nicht, die Abrüstungsverträge begannen oder Gespräche begannen ja schon 1980 vor The Day After. Ich glaube nicht, dass es eine konkrete Auswirkung gehabt hat, für Reagan und Gorbatschow was zu unterzeichnen, aber es kann nie helfen, wenn du Kultur einsickern lässt in die Gehirne von Politikern.
Mhm. Ich finde, wenn du sagst, dass der House of Dynamite kein...
Also Entschuldigung, es kann nie sinnlos sein, nicht? Also es hilft, wenn ein Film... Ich meine, Ronald Reagan war Schauspieler.
Ne? Ja, natürlich.
Der guckt sich Kino an. Der hat ja zum Beispiel auch Wargames, war der erste Film, in dem das Wort Firewall fällt.
Mhm.
Und es gibt belegt eine Szene, in der Reagan halt an Camp David war. Mhm. Also so wie halt Trump jetzt in Mar-a-Lago sein würde, war er in Camp David und hatte Sicherheitsberater geholt. Mhm. Und meinte er so, die saßen alle am Tisch und meinte irgendwie, hat jemand von euch Wargames gesehen? Mhm. Und dann wurde es nämlich schon ganz still, weil die gedacht haben, jetzt fängt der schon wieder an. Jetzt kommt der wieder hier mit Star Wars und SDI und wie wir halt irgendwie wie wir die Atomraketen mit Lasern abschießen können. Aber nein, er hat Wargames gesehen, es wurde aber ganz still und dann hat er praktikable Vorschläge gemacht, also nicht High Frontier, kein SDI, sondern halt wirklich, wir müssen unsere Computer so aufrüsten, dass die Firewalls so undurchdringlich werden, dass es keine Schadprogramme mehr geben kann wie in Wargames, die aus Versehen Atomkrieg auslösen. Also er hat schon konkreten Nutzen gezogen aus Filmen. Mhm. Sorry.
Gar kein Problem. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das, was du gesagt hast mit dem House of Dynamite, dass es gar keinen Payoff hat. Bei Threat kann man sagen, der Film besteht nur aus einem Payoff. Der ganze Film ist in eine Richtung gedacht, dass er all das, was die Regierung versucht zu machen, um die Menschen zu schützen, vollkommen hilflos ist am Ende gegenüber der Naturgewalt, die hinter dieser Waffe steht. Während House of Dynamite eher zeigt, wie hilflos die Regierung in dem Sinne ist, dass sie das, was eigentlich wichtig wäre, die Menschen zu schützen, auch schon gar nicht mehr hinbekommt. Also bei Threats ist alles da, was man benötigen würde, um die Menschen zu man ist darauf vorbereitet. Und trotzdem hilft diese Vorbereitung nichts. Und deswegen zeigt der Film auch alles bis in der letzte Konsequenz. Und House of Dynamite ist eher so wie eine Warnung in einem anderen Sinne. Das ist, zeigt, unsere Regierungen wissen gar nicht mehr, was sie da tun. Sie bereiten uns auch gar nicht mehr darauf vor. Und wenn es passiert, dann dauert es nur wenige Minuten und alles ist eine andere Welt. Ne? Ja. Und das ist bei Threat ja nicht der Fall. Man sieht von Anfang an, es ist eine Situation, die sich hochentwickelt, die brodelt, wo ein Schritt zum nächsten führt. Und ja, es wird dann am Ende dazu kommen, das weiß man schon von vornherein. Aber die Menschen, die wissen das nicht. Die hoffen einfach nur, es wird nicht passieren. Und dann gibt es eine Szene, die mich sehr berührt. Da sieht man dieser eine Mann, der auch die junge Frau, der Vater wird. Der sitzt mit seinem besten Freund irgendwo noch zusammen, um irgendwie so die letzten Tage seines Junggesellenlebens zu genießen. Und dann geht's los mit der Attacke. Und die verschanzen sich unter einem Auto. Und sein bester Freund kommt dann so hoch und sieht dann im Hintergrund diesen Pilz, der da ja eigentlich weit entfernt ist. Er sieht den Pilz und sagt dann aber ganz laut, sie haben es wirklich getan. Und das für mich, also es klingt banal, aber da steckt all diese ganze Dynamik drin, dieses Prozesses. Kein Mensch von uns würde jemals glauben, dass sowas wirklich passieren kann. Und die Menschen, die darauf vorbereitet werden, schon gar nicht. Sie glauben, es ist halt Sicherheit. Und dass die Regierung sorgt ja auch dafür, dass die Menschen das Gefühl bekommen, dass das alles nur eine Übung ist. Aber es ist keine Übung und es passiert.
Und das ist das Schockierende oder wahrscheinlich auch Realistische des Films ist ja auch, dass der ranghöchste Beamte oder Staatsdiener, den man sieht, das ist halt ein Soldat mit Gasmaske. Ja. Man sieht keinen Präsidenten und kein Regierungsmitglied. Überhaupt das ist bei House of Dynamite auch nicht schlecht, dass man da den Präsidenten sieht, weil die machen sich da nichts vor. Also den Idris Elba da spielt, ist ein Hayopai.
Absolut.
Es ist auch bekannt, die letzten Präsidenten, die sich wirklich für den Atombomben-Football interessiert haben oder dafür, welche Schritte zu treffen sind, das waren Carter und Reagan.
So ist es.
Und alle, die danach gekommen sind. Bush Senior, Bush Junior, Clinton, Obama, Trump. Die haben sich alle nicht dafür interessiert, wie schnell sie Entscheidungen treffen müssen. Jamming the President, also wenn du von links und rechts Falken und Tauben ins Ohr geschrien bekommst, sie müssen jetzt zum Gegenschlag ausholen. Oder nein, Mr. President, warten Sie noch ab. Mhm. All diese Szenarien, das wird ja in House of Dynamite bitter aufgelegt, dass er selber nicht weiß, was er tun soll. Er weiß auch nicht, wen er angreifen soll. Ja.
Was finde ich in dem Film am erschütterndsten ist, ist die Variante dann, wenn da wirklich klar ist, es wird eine Atombombe fallen auf Amerika, dass, obwohl man noch nicht einmal weiß, wer diese Atombombe abgeschickt hat, sofort reagieren muss. Und das ist eine Art von Reaktion, die einem auch als Wahnsinn erscheint. Also man kann das nicht nachvollziehen, was da alles so drin steckt. Aber auch da wird ja gezeigt, wie vorbereitet man darauf ist. Ne? Also man kennt natürlich den Typen mit dem Koffer in der Hand und so weiter. Und dann dann muss der Präsident entscheiden, wo ist denn der Code, und weiß es selber in dem Moment gar nicht. Das sind halt Dinge, die vielleicht albern wirken, aber die in so einer Situation, wo es um Minuten und nicht um Stunden geht, natürlich eine unglaubliche Dringlichkeit.
Ja, und das Manual ist ja auch im Kinderbuch nachempfunden, damit du möglichst schnell zu Entscheidungen kommst. Ja. Ne? Das ist ein Bilderbuch eigentlich. Ne?
Stimmt.
Und man kann mit dem Finger die Zeilen ablesen und sagen, machen Sie das oder machen Sie das. Ja. Das ist Ihr Playbook. Ne?
Ja. Wobei traurig. Dieses Playbook ja auch davon ausgeht, es gibt nur 2-3 Player und diese da gibt es dann mehrere Szenarien, wie man denen begegnet und das war's. Ne?
Ja, ich meine also SDI, Strategic Defense Initiative, war an sich eine gute Idee, gegnerische Atombomben oder generell die ICBMs halt auszuschalten durch Laser im Weltraum. So ein Iron Dome, wie Israel ihn gebaut hat, funktioniert ja auch nicht wirklich komplett. Ne? Und die Abfangraketen, von denen es nicht sehr viele gibt, es ist ja wie sie im Film House of Dynamite sagen, ne? Catching a bullet with a bullet.
Mhm.
Kannst du nicht.
Ja.
Ja.
Puh, ist das also, richtige Wort.
Ja. Threats von Mick Jackson, der Mann mit dem unscheinbaren Namen. Er dreht heute nicht mehr, er lebt noch. Ne? Ein Brite, der in Los Angeles lebt, etwas über 80 ist. Sein beeindruckendster Film, auch von Kevin Costner, ihn wohl nicht gesehen hat, angeblich. Er ist so gut, dass man ihn eigentlich nur einmal sehen will.
So ist es, ja.
5 Sterne.
5 Sterne auch von mir, weil das ist eine Art von Ereignis. Ich habe viele Filme im Leben gesehen, die auch in diese Kategorie gehören, die guckt man lieber nur einmal und so weiter. Und der Film gehört definitiv in die Top 5 dieser Filme, ja. Weil es... das beschäftigt einen auch noch. Also man schläft danach schlecht. Man ist das nicht gewohnt, dass ein Film einem so an die Gurgel geht wie dieser.
Ja, es gibt praktisch, weißt du, in The Day After hast du ja irgendwie auch zwar am Ende keine Feelgood-Momente, aber Szenen der Vereinigung. Jason Roberts geht zurück in die Ruinen seines Hauses, ja. Will die Familie, die sich dort mit dem Lagerfeuer eingenistet hat, vertreiben und sagt, das ist mein Haus. Ja. Das ist mein Haus, haut ab. Und dann nehmen sie ihn in den Arm und er versteht, dass es keinen Sinn ergibt, wenn alle sowieso nur noch ein paar Wochen leben, sich da noch einen Besitz zu scheren. Das ist zumindest ein versöhnlicher Moment, dass die Menschen zusammenhalten. Ja. Das hast du gehört, gar nicht.
Ne? Überhaupt nicht. Also ist ja auch in jeder
Stephen, ist selbst der Nächste.
Hast du auch in jeder Stephen King-Geschichte diese humanistischen Momente, die alles irgendwie, diesen Horror versuchen irgendwie zu dämpfen. Mhm. Das hast du bei Threats nicht. Es gibt keine Vision von Menschlichkeit, die durch alles irgendwie hindurchschlugt oder eine Möglichkeit, dass die Liebe zweier Menschen sich durchsetzt gegen dieses Grauen. Das gibt es dann nicht.
Okay. Dann kommen wir noch zum letzten Film, den wir heute besprechen, den Marc sich ausgesucht hat. Eine wirklich skurrile Paarung in Sulawskis Possession. Ein polnischer Regisseur dreht in West-Berlin einen Horrorfilm mit einem Neuseeländer Sam Neill.
Mhm.
Wohlgemerkt im Omen 3 Jahr 1981. Mit einem französischen Superstar.
Isabelle Adjani.
Also wirklich multikulturell aufgestellt. Ne, im Jahr 81 gab es ja auch den American Werewolf, den wir gesehen haben, wie er durch die Londoner Tube geeilt ist und den Menschen terrorisiert hat. Seitdem fühlt man sich auch in den unterirdischen 100 Meter tiefliegenden Gängen der Tube nicht mehr wohl. Hier haben wir einen ähnlichen U-Bahn-Moment, nämlich Isabelle Adjani, die im Platz der Luftbrücke einen Nervenzusammenbruch gesehen und gehört hat.
Man
ja, 81, Wahnsinn.
Ja, oder? Es ist 1981, es ist ein Berlin, das man als Berlin sehr gut erkennen kann. Es ist kein filmisches Berlin, sondern ein albtraumhaftes Berlin, wenn man so will. Diese Mauer, klar, die ist wie so eine große Metapher, denn die Geschichte, die der Film erzählt, ist die einer Ehekrise zwischen dieser Anna, die von Isabelle Adjani gespielt wird, Mark, der von Sam Neill gespielt wird, und er kommt von einer Geschäftsreise zurück und seine Frau sagt ihm klar und deutlich, dass sie mit ihm nicht mehr auskommen kann. Und es kommt recht schnell heraus, dass sie eine Affäre hat. Das wird auch aufgedeckt, wer diese Affäre ist. Es ist ein Mann namens Heinrich, der genauso klingt wie sein Name, der genauso ist wie sein Name. Ein esoterischer
Name.
Typ, ja, gespielt von Heinz Bennent. Eine unfassbare Rolle für ihn. Er ist ein großer Theaterschauspieler, auch ein sehr, sehr bekannter deutscher Schauspieler. In einer Situation, die natürlich jetzt aus heutiger Zeit vielleicht seltsam anmuten mag, aber Sulawski war ja durchaus ein Regisseur, der große Namen binden konnte. Er hat mit Nachtblende in den 70ern ja auch einen Film mit Romy Schneider gedreht, der auch sehr, sehr weird ist und Szenen hat, die bedenkenswert sind und auch heute noch krass wirken. Possession ist ein Ehedrama-Film wie keiner anderer, finde ich. Ein Horrorfilm in jeder Hinsicht, weil er wie ein kompletter Nervenzusammenbruch wirkt. Ne? Also ja, dieser Heinrich wird dann natürlich aufgesucht von Mark und zur Rede gestellt und es kommt so eine Art merkwürdige Situation, wo beide versuchen, miteinander zu rangeln. Es wird es gibt in diesem Film viel Blut zu sehen in unterschiedlichsten Varianten.
Eine ziemlich beknackte Autoverfolgungsjagd.
Genau, oder? Ja. Es gibt beknackte Szenen in dem Sinne, wie du sagst. Autoverfolgungsjagden, explodierende Autos. Viel passiert einfach. Es werden mehrere Morde gezeigt, die nicht erwartbar sind, aber eigentlich Teil dieser verrückten Handlung sind. Und das Entscheidende, was jetzt kommt, ist, was diesen Film auch so berühmt gemacht hat. Es gibt nicht nur diese Affäre, sondern die Isabel Adjani hat auch noch eine Affäre mit einem außerirdischen Wesen, das einem Oktopus gleicht. Also in der Sebastianstraße 87 in Kreuzberg, die gibt's wirklich. Dieses Haus gibt's noch.
Wo ist sie denn da?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen, wo das ist. Also
36?
Also meinst du die Nummer? Oder
nee, in also ist es sozusagen unser Kreuzberg hier, Mehringdamm, oder ist es das, oder ist es eher so Richtung Friedrichshain?
Boah, da folgst du mich zu viel, das weiß ich jetzt gerade.
Kann man einfach googeln, nach.
Auf jeden Fall mal googeln und mal schauen, diese Wohnung gibt es, und manche Leute besuchen sie auch noch oder versuchen zum Vorbeizuschauen als Horrorfilm-Touristen. Aber das Entscheidende ist, in dieser Wohnung befindet sich eben dieses Wesen. Vielleicht ganz interessant, dieses Wesen wurde gebaut, gezimmert, produziert von Carlo Rambaldi, der ist dir natürlich auch ein großer Begriff,
ja, ne?
Als E.T.-Bewunderer und Steven Spielberg-Bewunderer.
Ich dachte mal, es wäre Giga.
Nee.
Interessant.
Also Giga, ja, bei Alien. Und Carlo Rambaldi hat natürlich auch dieses Alien gemacht. Ne? Also
ja,
die Entwürfe kamen alle von Giga, aber Rambaldi hat sie gebaut. Dieses Alien hier auch, wobei ich finde, dass E.T. und auch das Alien aus Alien wesentlich spektakulärer und ikonischer sind als dieses hier. Aber was natürlich faszinierend ist, es handelt sich um eine oktopusartige Figur, die auch mit Isabel Adjani Sex hat. Und das an sich macht den ganzen Film natürlich irgendwo doch sehr, sehr bizarr in der ganzen Hinsicht.
Ich habe den wirklich vor Jahren das letzte Mal gesehen. Das klingt auch wieder leider so ein bisschen nach Elevated Horror. Als gibt es Alien nicht wirklich, sondern es ist einfach nur ein Ausdruck ihrer Sexsucht, weil ihr Mark sie nicht befriedigt.
In dem Fall muss man insofern sagen, dass der Film nicht versucht, diesen Weg zu gehen, indem er das als Symbol sieht, sondern der ganze Film ist ein einziges Symbol. Ne? Also die ganze Handlung ist natürlich niemals in irgendeiner Art und Weise in unserer Realität gesettelt, sondern sie wirkt von Anfang an so, als wäre es eine Art von Nervenzusammenbruch, wie ich schon gesagt habe. Und die reden auch miteinander auf so eine Art. Der Film war lange Zeit nur in englischer Sprache verfügbar, wobei interessant ist, wie die Menschen miteinander in Englisch sprechen, auch Hans Bennett in diesem deutschen Englisch dann eben kommt. Es ist wahnsinnig exaltiert und on the edge und macht es natürlich schwierig, dem Ganzen zu folgen. Auch weil der Film natürlich von vornherein zeigt, dass es eigentlich gar nicht klar ist, worum es wirklich geht und dass es alles im Wahnsinn enden könnte. Und das tut es am Ende auch. Ne? Also dieses Alienwesen verwandelt sich dann, und jetzt kommt vielleicht eine Pointe, die man nicht erwarten würde, zu einem Menschen, und dieser Mensch ist eben, also sieht genauso aus wie Mark, wie Sam Neill, und es kommt zu einem rasanten Showdown, der in der Kinogeschichte so eigentlich noch nicht vorgekommen ist und auch, finde ich, recht nihilistisch ist. Es gibt eigentlich da nicht wirklich etwas, wo man sagen kann, da hat etwas gesiegt oder so über das andere, sondern ja, es zeigt uns, was Liebe und Sexualität bei Menschen, die miteinander eben in eheähnlichen oder in Eheverbindungen sind, machen kann, auf eine sehr symbolische, drastische Art. Ja, das ist Kunstfilm-Horror, ne? Aber es ist gleichzeitig eben auch eine Art von Szenen einer Ehe in einer Horrorfilm-Variante, die man so in der Form auch noch nie gemacht hat und danach auch nie wieder gedreht hat in der Form.
Das heißt also, Isabel Adjani wünscht sich eigentlich einen besseren Mark.
Ja, sie wünscht sich vielleicht, so würde ich das interpretieren, einen Mark zurück, der am Anfang ihre Lust ausgelöst hat, aber inzwischen nicht mehr auslösen kann, weil es eben ein anderer Mensch geworden ist. Und sie versucht, ihn sich zurückzuholen, vielleicht mit ihrer eigenen Fantasie oder eben mit einer...
Müssen es ja eigentlich fast alle Frauen mit Oktopussen treiben.
So könnte es sein, ja. Wer weiß.
Oder Männer, ne? Alle.
Ja.
Der Film spielt auch nur deshalb in Kreuzberg, weil es so ein kalter Kriegsthriller
ja,
ist.
Ja, und
ne?
Weil er ja praktisch diese Grenzlinie zwischen der DDR, die da übrigens inszeniert ist, also es ist nicht die echte Mauer, die gezeigt wird,
ach so,
das ist nachinszeniert, weil das durften sie nicht drehen.
Nee, wieso dürfen wir die Mauer nicht drehen?
Na, weil da Schützen...
Ja, auf der anderen Seite.
Nee, auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite, aber auch da, die Schützen haben da ja praktisch gemacht und es gab keine
Kriege. Du konntest doch im West-Berlin der 80er Jahre... von West-Berlin aus, die West-Berliner Mauer.
Ja, aber nicht direkt unmittelbar davor, also dass
was?
Du einen Film hast. Ja, nee, gibt es
so nicht. Da war doch keine Todeszone. Man
das
kann doch einfach
nicht,
die Kamera auf die Mauer richten.
Ja, aber das zeigt ja einen gewissen Teil der Mauer, der sehr sichtbar ist. Und also so wie ich nachempfunden habe, wurde das, glaube ich, nachinszeniert. Und das ist nicht echt. Es gibt auch nur einen Schnitt der Mauer zu sehen. Natürlich gibt es Mauerbilder zu sehen in dem Film, wo die Kamera dann an der Mauer entlang schwenkt. Aber an dieser Sebastianstraße da selbst gibt es nur eine Sequenz, praktisch aus der Entfernung von der Mauer. Und meines Wissens wurde die nachgestellt, also nachgebaut, sodass das möglich war, diese Situation so zu drehen. Sonst wäre nämlich keine Drehgenehmigung dafür da gewesen. Aber vielleicht noch wichtig, um das noch zusätzlich zu erwähnen, weil du ja gerade gesagt hattest, vielleicht erträumen sich alle Frauen dann am Ende einen Oktopus. Auch er, also Mark, Sam Neill, träumt sich irgendwo was zusammen, nämlich die Kindergärtnerin seines Sohnes, die sieht dann ganz genauso aus wie Isabel Adjani, hat nur grüne Augen anstatt blaue und ist so eine Art Doppelgängerfigur natürlich, sodass das im Grunde für beide Seiten irgendwo eine Art von Reise durch die eigenen Begierden ist, die man nicht wirklich kontrollieren kann und die einen bis in den Wahnsinn führen können.
Ich habe gerade mal gegoogelt, um zu gucken, wo die liegt. Sie liegt in der Nähe der Oranienstraße am Moritzplatz. Ich will niemandem zu nahe treten, der dort wohnt und uns hört, aber es ist eine scheußliche Gegend. Und da habe ich mal gesehen, in der Sebastianstraße gibt es auch ein aktuelles Wohnungsangebot, Wohnfläche. Mhm. Also das Sebastianstraße 87, Wohnfläche 77 Quadratmeter, 3 Zimmer, keine Käuferprovision, Kaufpreis 598.000 Euro. Das ist nicht viel. Die Wohnung sieht auch gut aus, Leute. Also wenn ihr da wohnen wollt in dem Haus, ich will jetzt keine Werbung machen, deswegen nenne ich den Anbieter nicht, das kann man aber googeln. Hier ist noch eine zweite Anzeige. 5-Zimmer-Wohnung, Altbau mit Charme, wie man so schön sagt.
Altbau mit Charme.
Altbau mit Charme. Herrliche Altbauwohnung. Im ersten Obergeschoss, begeistert mit 148 Quadratmeter Wohnfläche, 5 große Zimmer. Ich gehe mal zum Preis runter. Kostet 1.198.000 Euro. Ist für 5 Zimmer auch nicht viel.
Für Berliner sind das inzwischen Verhältnisse, ne? Ja. Das ist nicht überraschend hoch.
Will anscheinend keiner wohnen in der Sebastianstraße 87. Aber das Haus ist schön.
Ja, und vielleicht findet ja ein FFK-Hörerin oder ein FFK-Hörer jetzt eine neue Wohnung direkt angebunden auch an dieses filmische Erlebnis.
Ja, Mon Calamari-Faktor.
Genau.
Hier sieht man auch einen Film, ein Still aus dem Film. Das Haus wurde anscheinend ein bisschen aufgehellt. Das war damals so Ockerton.
Ja, stimmt.
Und jetzt ist es relativ weiß. Was hat denn Zulawski danach noch gemacht? War das sein letzter Film?
Das war nicht sein letzter Film. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also es sind tatsächlich danach eher Mainstream-artige Filme, die sich doch unterscheiden von diesen frühen Sachen. Und wichtig bei Zulawski ist eher noch das Frühwerk, das aus Polen kommt, ne? In dem die Intensität auch schon angelegt ist. Ne? Das polnische Kino der 60er und 70er Jahre hat ja eine ganz eigene Bedeutung und auch fürs osteuropäische Kino eine große Rolle gespielt. Und natürlich kennt man vor allem Polanski, ne? Aber es gibt eben neben Andrzej Wajda, der, glaube ich, Zulawski auch mit ausgebildet hat, unglaublich viele Filme, die sehr sehenswert sind und die einen ganz eigenen Touch haben, ne? Und diesen Bedrängungseffekt auch ähnlich gestalten wie der. Berühmte Filme von Zulawski, glaube ich, aus der Zeit sind noch der dritte Teil der Nacht und Diabel. Das sind aber frühere Filme, ne? Und dann irgendwann Nachtblende, der sehr, sehr berühmt auch geworden ist, weil es, glaube ich, auch, weiß nicht, ob es der letzte Film von Romy Schneider war, aber einer der letzten Filme.
Es gab zuletzt von Possession eine 4K-Edition von Second Sight, ein britischer Anbieter, der sehr schöne Blu-ray-Boxen macht, in einer wirklich sehr eklektizistischen Auswahl, die aber immer gut ist, ne? Also zum Beispiel The Nice Guys mit Russell Crowe und Ryan Gosling, gedreht von Shane Black. Guter Film, The Florida Project, ne? John Baker, auch toll. Es gab Late Night with the Devil, also und da gab es wiederum Possession. Das ist in der Deluxe-Edition mit der schönen Pappschmuckbox schon ausverkauft, aber die normale Jewel Case oder Plastikhüllen-Version, die dürfte es dann auch geben. Also eine Empfehlung von dir. Ne?
Da würde ich auch unbedingt für Deutschland, es gibt auch eine deutsche Veröffentlichung, die allerdings nicht in deutscher Sprache, die deutsche sprachige Übersetzung kam erst später. Aber die Version bei Bildstörung ist wahnsinnig gut. Gibt es auch in der Blu-ray-Fassung. Und Bildstörung ist sowieso ein sehr empfehlenswertes Label. Schade, dass sie in letzter Zeit nichts mehr aufgelegt haben. Aber sie haben viele, viele hochwertige Kultfilme, unter anderem auch die Chodorowski-Filme El Topo und Der Heilige Berg, herausgebracht und sind wahnsinnig versiert darin, ein sehr, sehr großes, vielfältiges Programm anzubieten mit Filmen, die man so oft noch nie gesehen hat.
Ja, Sam Neill noch mal ganz kurz hat ja irgendwie so eine neuartige Krebstherapie, glaube ich, verordnet bekommen. Stimmt, und gilt ja als krebsfrei. Ich wünsche ihm auch wirklich alles Gute, aber er ist einfach kein guter Schauspieler.
Das ist wegen Jurassic Park oder warum?
Also er wirkt immer total, also er wirkt immer so detached. Da wäre der nie wirklich, als dürfte man ihn nicht nerven. Ich fand ihn als Damien Thorne in Omen 3 schon nicht gut. Als Dr. Grant oder wen er da spielt in Jurassic Park. Der wirkt immer so, als müsste ihn alle in Ruhe lassen. Mhm. Und jetzt will der einfach nur sein Geld verdienen. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute, aber er sieht, wie er sich da gibt, das ist einfach nicht gut. Deswegen ist ja Hunt for the Wilder People von hier, wie heißt denn dieser Spaßvogel da aus Neuseeland, dieser Regisseur da auch hier, diesen
Waikiki,
Taika Waititi. Deswegen ist ja dieser Film auch relativ gut gelungen mit ihm, weil er da auch so einen Typen spielt, der nur genervt ist. Mit diesem kleinen Jungen, ne, den er eigentlich zuerst loswerden will, diesen kleinen Maori-Jungen, aber den er dann irgendwie befreit und so. Ich weiß nicht, was die Menschen an Sam Neill, der privat vielleicht ein ganz toller Typ ist, so mögen, aber ich halte ihn für keinen sehr guten Schauspieler. Also er unterscheidet sich für mich nicht stark von Richard Gere, der auch immer so wirkt, als hätte er kurz vor Drehstart erst die ersten Zeilen des Drehbuchs gelesen.
Ja, natürlich wirkt er auch in Possession im Vergleich zu Isabel Adjani so ein bisschen wie so ein Lehrling in Wahnsinn und auch ein bisschen irgendwie immer neben der Spur und weil er auch so ein Typ spielt, der versucht, die Situation irgendwie im Griff zu halten, obwohl er sie gar nicht im Griff halten kann. Und die ganze Zeit, also es sind so lustige Szenen, wo er dann halt in dieser völlig vermüllten Wohnung rumsitzt und sie anbettelt, dass sie bleibt und dass sich das alles irgendwie in den Griff kriegen lässt. Das ist natürlich schon ein bisschen albern. Ne?
Ja, wobei ich finde auch bei ihr diese Belle de Jour, also ich meine, sie hat ja dann irgendwie mit Herzog und Nosferatu 2 Jahre vorher schon einen Horrorfilm gemacht. Sie wollte ja ganz offenkundig Grenzen einreißen.
Unbedingt, auch ein mörderischer Sommer, glaube ich, stark.
Genau, dass sie eine sehr gute Schauspielerin ist. Wie findest du sie in dem Film?
Ich finde sie herausragend. Also die Art und Weise ist natürlich ein Spiel, was schwer Vergleiche zulässt, weil es von Anfang an ja auch immer übertrieben sein soll. Ne? Und deswegen kann man dem Ganzen nur beikommen, wenn man sich einlässt auf diese Art von Film. Ne? Und sie versucht, also nehmen wir nur diese U-Bahn-Szene, ne, die ja berühmt geworden ist, wo sie dann im Grunde eine Art von Tanz aufführt, des Verrücktwerdens, wo sie dann zusammenbricht und dann aus ihr heraus Schleim und Blut läuft. Und das sind Sachen, die drehst du nur, wenn du das Interesse hast, diese Grenzen auszuloten der eigenen Möglichkeiten. Ne? Und klar, vielleicht hat sie es ein bisschen übertrieben, aber sie war damals definitiv schon ein Star auf eine Art, wie es in dieser Zeit eigentlich wenige gab. Und ja, sie hat ja auch sich anscheinend diese Rollen bewusst ausgesucht, wo sie immer so ein bisschen, ja, man kann es schwer erklären, wo sie auf jeden Fall nicht die Kontrolle über sich selbst haben will, ne? Wo sie übertreibt und wo sie ja als Frau irgendwo auch selbst wie so ein Monstrum agiert teilweise, ne? Also es ist sehr, sehr, sehr schwer, glaube ich, zu erklären. Aber es sind letztendlich Rollen, die geblieben sind, ne? Also ein Film wie Possession ist ein Kultfilm, ist einer, der mehr ausdrückt mit jedem Jahr, der älter wird, weil eben so eigenständig ist und wie so ein eigenes Universum funktioniert. Ne? Also da kann man auch nicht kommen mit irgendwelchen Referenzen, wo man sagt, das ist ja eindeutig eine Hommage in diese oder jene Richtung. Der Film ist sein eigenes Universum, seine eigene Katastrophenzone.
Ja, und vor allen Dingen in einem alternativen Universum des Jahres 1981 ist Isabel Adjani am Rande des Nervenzusammenbruchs in dieser U-Bahn-Station Plaza Luftbrücke, während wenige Kilometer entfernt Christiane F. durchs Europacenter rennt.
So ist das, ja. Das
war auch im Jahr 81. Es waren zwei sehr unterschiedliche Berlin-Filme, die aber nicht gerade, sagen wir mal, davon handeln, dass die Stadt den Menschen gut tut.
Ja, und wobei dieser Berlin-Film, ich glaube, Jörg Buttgereit hat es mal gesagt, ist der ideale oder der Berlin-Film schlechthin.
Welcher ist? Christiane?
Christiane, sondern Possession, weil er eben Berlin auch als Plakatfolie nutzt. Ne? Also Berlin wirkt sozusagen als zerrissenes Gebilde zwischen zwei verschiedenen Stadtteilen, die abgetrennt sind durch eine Mauer, wie eine ideale Metapher eben für die Situation eines Paares, was komplett auseinanderdriftet und zwischen sich eine Mauer spürt. Ne?
Also ist, würdest du sagen, dass dann das West-Berlin von Possession auch so wie ein Darsteller ist? Also es ist wichtig, dass es in West-Berlin spielt.
Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass es da spielt und die Energie, die West-Berlin auch in den 80ern hatte, ne, von der auch heute noch viele Künstler schwärmen, das ja auch im Grunde so ein bisschen in eine andere Richtung bei Der Himmel über Berlin auftaucht und eine große Rolle spielt, der wird da im Grunde so ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Ne? Also heute sind das oftmals ja positive Blicke auf diese Zeit oder beschönte Blicke, aber es geht dem Film jetzt nicht darum zu sagen, welche harte Realität dieses Berlin geboten hat, aber es, glaube ich, der Film nimmt Berlin als Zustand, als ein albtraumhaft oder tagtraumhaften Zustand sehr ernst und versucht damit was zu machen. Ne?
Ich kann mich während meiner Kindheit in den 80ern nicht daran erinnern, dass ich auch nur einen Berlin-Film gesehen hätte, der mir Lust auf die Stadt gemacht hätte. Als genau, ich das ja. F als Kind gesehen habe, dachte ich, ich will niemals nach Berlin kommen. Auch wenn ich später erfahren habe, dass sie da in Langwitz gewohnt hat, was eher so eine friedliche Gegend gewesen sein könnte oder soll. Ich kenne Langwitz nur, als damals noch das Publizistikinstitut dort stationiert, wollte ich schon sagen, aufgebaut war, 96. Aber das fehlte so ein bisschen auch. Ne? Also Octopussy spielt ja auch in West-Berlin 83, sind auch die 80er. Aber es gibt im Grunde genommen eigentlich keinen freundlichen Berlin-Film der 80er. Oder sind die Didi-Filme gut? Ich weiß es nicht.
Die habe ich dann auch nicht gesehen, um ehrlich zu sein, wenn es die gibt.
Okay, gut. Dann kommen wir mal zur Bewertung des Films. Ich habe ihn leider zu langer Zeit gesehen, als dass ich jetzt eine faire Bewertung abgeben könnte. Würde ihn aber als 3,5-Sterne-Film bewerten.
Für mich ist ein 4,5-Sterne-Film einer der natürlich eher in die Richtung Mitternachtskino geht, aber der sehr viel zeigt, was man so in der Form nicht nochmal sieht und der an sich als Wahnsinnsfilm, ein Film, der Wahnsinn darstellt, sehr, sehr gelungen ist, auch wenn er wiederum sehr schwer zu ertragen ist. Das muss man dazu sagen. Es ist nichts, was man so nebenher gucken kann. Es ist was fürs große Kino und es ist was für einen Abend, wo man darauf Lust hat, sich darauf einzulassen.
Der läuft nie in Programmkinos hier, oder? In Berlin?
Na doch, ich glaube, also jetzt, als er nochmal neu aufgeführt hat, wie gesagt, er wurde übersetzt inzwischen. Ja. Ne? Die Übersetzung, muss man sagen, fängt leider diesen Furor nicht ganz so ein und wirkt ein bisschen gedämpft, auch wenn es so, also man muss so sagen, er inszeniert das zu sehr in der deutschen Sprache, als dass er das rüberbringen könnte, wie das im Englischen funktioniert.
Spielen Isabel Adjani und Sam Neill Amerikaner? Oder welche Nationalität haben die in dem Film?
Ich glaube, sie spielen sogar Deutsche. Also ich bin mir nicht ganz
sicher. Sie kann ja Deutsch.
Ja, ja.
In Nosferatu hat sie auch Deutsch gesprochen.
Ja, aber sie sprechen Englisch im Film. Deswegen. Ja. Aber ja, also auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Ein Film, den man so nicht nochmal sieht.
Dann war es das mit unserem kleinen Horror-Special. Mit einem aktuellen Film, The Backrooms, und zwei Klassikern.
Vor allem sind Horrorfilme, die sind eher so nicht klassische Horrorfilme, sondern sie lösen Horror aus. Das ist das Entscheidende.
Stimmt, absolut. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.